Ich versuche das natürlich auch in Libanon ständig, wenn ich da bin, mit Kindern zu trainieren. Ja, der Sport ist einfach da sehr, sehr vorbildlich, ne? Wenn man sich so in einer Mannschaft anguckt, ne? Da ist uninteressant, welche Hautfarbe man hat, welche Religionshintergründe man hat. Wir kommen alle zurecht und wir haben ein Ziel und gehen dem nach. Und deswegen wäre der Sport sehr, sehr wichtig für das Land und könnte auf jeden Fall dazu beitragen, dass die Leute sehen, hey, es geht miteinander sehr, sehr gut.
Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen.
Tor! Eintracht vom Main. Der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Mit Marc Hindelang, Pressesprecher.
Matthias Thoma, Leiter des Eintracht-Museums.
Mein Name ist Jan-Martin Straßheim. Ich bin der Leiter der Medienabteilung der Eintracht. Wir sprechen mit Gästen aus Sport, Geschichte, Kultur und Wirtschaft über sie selbst und ihre Verbindung zu Eintracht Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet. Und natürlich interessiert uns auch die Meinung von euch, den Fans.
Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi, Multiroom und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus.
Das ist ein Märchen, ein unglaubliches Märchen.
Bruder, schlag den Ball an.
Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge Eintracht vom Main, dem offiziellen Podcast von Eintracht Frankfurt. Schön, dass Sie und ihr alle mit dabei seid. Und falls noch nicht geschehen, bitte diesen Podcast abonnieren und weiterempfehlen, denn wir haben interessante Gäste immer. Heute Mittelfeldspieler Armin Younes. Armin, herzlich willkommen.
Dankeschön, danke.
Neben der aktuellen Topform wollen wir so ein bisschen über dich reden. Deine familiären Wurzeln, die sehr interessant sind. Sicherlich auch die interessanten Stationen deiner Karriere. All das wollen wir mal so ein bisschen beleuchten. Ja, und wir haben uns hier reingesetzt, Studio 4 nennt sich das, ein Raum, den wir schön gemacht haben, unter anderem mit einem Spielfeld an der Wand. Und ich hatte so das Gefühl, das ist was dir gefallen müsste eigentlich, ja? So ein Kleinfeld.
Ja. Wenn es noch so ein Bolzplatzbild wäre oder so, dann aber gefällt mir, ja.
Ist es so ein bisschen Bolzplatz oder Straßenkicker, sagt man ja gerne. Ist das, wo du herkommst?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch immer, ich muss auch sagen, wenn ich dann immer mal unterwegs war oder wenn man privat unterwegs war, halt in andere Städte gereist ist oder so, und wenn man da einen Bolzplatz gesehen hat, dann bin ich immer so der dann stehen bleibt und ein bisschen guckt und so und wie die Jungs da kicken und so. Da würde ich dann auch selbst immer gerne noch dann so mitkicken.
Ja. Aber so bist du sozusagen aufgewachsen als Fußballer aufgewachsen, meine ich.
Ja. Ja, definitiv. Das hat mich sehr, sehr geprägt auf jeden Fall. Und so hat mir Fußball einfach, so hat's angefangen und so hat mir Fußball einfach am meisten Spaß gemacht, ne? Und das ist bis heute so ein bisschen geblieben. Und man versucht so ein paar Eigenschaften, die man auch da gelernt hat, so ein bisschen mitzunehmen, ne?
Es ist auch vielleicht so ein Hintergrund, du bist jetzt kein Hühne. Ist das, dass man sich dort gegen alle durchsetzen muss, auch gegen Ältere und so?
Ja, genau. Also ich fand immer, das Interessante ist ja daran, dass es, erstens, es gibt keinen Schiedsrichter. Du musst dich durchbeißen. Da gibt's kein Jammern, kein Meckern, kein Klagen. Es gibt kein Alter, keine Altersgrenze. Das heißt, jeder spielt gegen jeden. Und so lernst du dich durchzusetzen. Und so musst du halt gucken, dass du gegen Ältere oder gegen Jüngere, je nachdem, gut, schlecht, gute Fußballer, gute Kicker, dich durchsetzt einfach. Ja.
Bist ja nicht der einzige sozusagen Straßenfußballer im Team. Ich denke, Eamon ist so einer, Daic, sozusagen deine Mitspieler auf der Doppelzehn. Ist das sowas, was einen dann auch verbindet? Also auf dem Spielfeld oder neben dem Spielfeld?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde einfach sehr, sehr interessant, oder was mich sehr, sehr freut und was nicht selbstverständlich ist, ist einfach, man merkt ja, dass die Jungs das auch in sich haben, und man darf ja nicht vergessen, dass wir eigentlich gar nicht so lange zusammenspielen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt 3-4 Jahre so zusammenspielen und das selbstverständlich ist, dass die Automatismen so teilweise dann greifen. Aber man merkt einfach, dass wir alle ein gutes Spielverständnis haben, eine gute Spielintelligenz haben und das einfach viel ausmacht und wir uns deswegen dann auch sehr, sehr gut verstehen. Und das Erfreuliche daran ist ja, dass wenn wir, glaube ich, noch weiter so zusammen spielen und uns dahin gehen und einfach noch entwickeln und im letzten Moment nochmal gucken, vielleicht so, wie läuft der und letzter Schritt und letzter Pass, dann kann das ja eigentlich nur noch besser werden, obwohl es schon gut ist.
Ja, ist es. Gibt es auch so eine Challenge, man sich da auch so nach dem Motto, jetzt mache ich nochmal den dreifachen Trick oder hier immer nochmal mit der Sohle zurückgezogen oder sonst was.
Ja, wir sind da, also wir sind sehr, sehr locker. Aber was ich gut finde, ist, dass wir haben so Sachen in uns, wie du sagst, halt auch so, wenn man mal so einen schönen Tunnel im Spiel gibt oder so, das klar ist ja nach dem Spiel oder nach dem Training zieht man so ein bisschen auf und sagt, boah, Ayman, hast du den gesehen? Oder Ayman sagt das dann zu mir oder so. Aber ich finde trotzdem gut, dass wenn wir bei aller Verspieltheit, wenn wir dann auch mal einen Ball verlieren, was völlig normal ist mit der Art und Weise, dass wir dann auch hinterhergehen können und griffig sind und das gehört auch zum Profifußballer dazu. Ne?
Gibt es eigentlich einen Mitspieler, den du nicht tunnelst, weil du denkst, okay, sonst scheppert's?
Ja, bei Martin bin ich ein bisschen vorsichtig.
Sag mal, wie Doppelzehn ist das eine und natürlich, wenn du dann vorne noch einen André Silva oder einen Luka Jovic hast, die du anspielen kannst, dann macht's da nicht noch mehr Spaß? Wie ist denn das?
Ja, definitiv, definitiv. Ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, dass man so die Mischung behält, ne? Weil Bolzplatz ist natürlich auch so ein bisschen am liebsten nochmal aufziehen, nochmal einen Haken und hier muss man schon schauen. Ich bin natürlich auch der, der am liebsten viele Chancen kreieren will mit Spielwitz, mit Spielintelligenz und mit dieser Leichtigkeit und mit diesem Bolzplatz-Eigenschaften. Aber ich will natürlich auch Tore erzielen, ne? Und das gehört dann auch mit dazu und es darf auch nie in die Schiene reingehen, weil ich bin kein Fan von jemanden lächerlich machen. Das hat auch mit Anstand zu tun. Wenn ich dann so Dinge mache oder wenn man mal einen Tunnel macht oder so Tricks oder sonst irgendwas oder ja Pirouetten oder Haken, dann macht man die natürlich auch zielgerecht, ne? Zielgerichtet. Das bedeutet einfach, dass ich schon versuche, dann zum Abschluss zu kommen oder dann zum Ziel zu kommen, ne? Und nicht, dass es heißt, ich mache dann einen Tunnel und spiele dann 20 Meter zurück zu Martin. Also das macht keinen Sinn.
Nicht zum Selbstzweck sozusagen.
Genau, genau.
Im Moment läuft es ja auch richtig gut. Es ist guter Zeitpunkt, den Podcast aufzunehmen.
Ja,
das stimmt. Es gibt ja im Moment so viel positive Sachen innerhalb der Mannschaft oder auch das, was auf dem Feld, was hier ausstrahlt. Ja. Da kommst du auch mehr über links und ich denke, wahrscheinlich schaust du oft auch mal über die Schulter und denkst, jetzt kommt wieder der Kostic, die Maschine.
Ja, auf jeden Fall. Auch mit Ivan macht es mir sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ne? Also der kann ja auch marschieren, der hat auch lange Schritte und kommt auch oft nach vorne. Man darf nicht vergessen, ich bin kein Fan davon, der sagt, ja, es ist jetzt nur die Offensive oder Kostic, ich oder André, Ayman. Ich finde, dass man auch die Jungs hinten sehr, sehr loben muss. Ne? Angefangen mit Kevin, über Martin, Tuta, Ivan und GP und Hase, weil ohne die können wir es vorne gar nicht so spielen. Und vom Anlaufen her und mit dieser Leichtigkeit, wir dürfen dann auch mal einen Ball verspielen, aber es darf halt nicht zu viel werden. Und die Jungs, man merkt einfach, die sind immer auf dem Sprung. Wenn wir den Ball mal verlieren, dann sind sie auch sofort, sie verteidigen nach vorne. Und das gibt uns halt auch nochmal so einen Schub und so Selbstvertrauen. Und das möchte ich auch immer an jeder Stelle auf jeden Fall erwähnen, dass das für uns Offensive sehr, sehr wichtig ist, ne?
Freude ist sicherlich ein großes Thema. Also wie viel Spaß macht dir Fußballspielen im Moment und wie wichtig ist der Spaßfaktor, um gut spielen zu können?
Also auch in meinem Freundeskreis sagen sie immer, ja, du bist so ein Spaßfußballer, der macht Spaß zuzusehen. Deswegen, also du sagst ja eigentlich schon richtig, wenn man einem Jungen oder so einem Jungen dann den Spaß nimmt, ja, dann verliert er halt seine größte Qualität, ne? Deswegen ist das schon sehr, sehr wichtig. Aber in erster Linie geht es darum, wirklich der Mannschaft zu helfen. Aber dennoch ist das, glaube ich, wie du sagst, einfach auch, so wie ich bin, das ist meine größte Stärke, aber ich bin natürlich auch ein bisschen, weiß nicht, manche haben mich jetzt auch ein bisschen erlebt und dann, wenn ich auch mal mit dem Schiedsrichter ein bisschen hart ins Gericht gehe, dann denken auch immer alle, oh, der kleine liebe Armin, weißt du, und bei aller Freude und Spaß will ich natürlich gewinnen. Das steht an erster Stelle für mich und das ist mir am wichtigsten für die Mannschaft, für Eintracht, für den Verein, für die Fans zu Hause. Aber Freude ist mir einfach sehr, sehr wichtig, weil ich möchte auch irgendwo nach Hause fahren nach dem Spiel und sagen, hey, wir haben das Spiel gewonnen, das ist A und O, klar. Aber dann auch noch mit einer Art und Weise, wo die Leute sagen, hey, das hat richtig Spaß gemacht, euch zuzusehen. Weil, muss ich echt sagen, da geile ich mich echt ein bisschen dran auf. Also für mich ist das Allergeilste, ja.
In Neapel war es ja teilweise nicht so geil. Mhm. Du hast dich dann zum Wechsel nach Frankfurt entschieden. Wie viel hast du eigentlich von dem bekommen, was du dir so vorgestellt hast vor diesem Wechsel?
Wir haben ja noch die Pressekonferenz gemacht. Ich weiß noch, ich kann mich erinnern, ich war ja sehr vorsichtig und habe immer gesagt, ich gebe alles. Ich bin hier mit voller Überzeugung klar hingekommen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich nicht gedacht hätte, dass es dann so schnell funktioniert und dass wir als Mannschaft komplett so guten Fußball und dass man wirklich uns momentan nachsagt in der Liga, kompletten Liga, dass jeder sagt, hey, die Eintracht, die spielt tollen Fußball. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich habe von Tag 1 gesehen, dass unglaublich viel Potenzial in der Mannschaft ist, das ist klar. Aber dass das so fix geht, hätte ich jetzt auf gar keinen Fall gedacht, muss ich ehrlich sagen. Aber mich freut es ungemein und ich im Nachhinein betrachtet wundert es mich irgendwo auch nicht, weil ich einfach denke, und der Schlüssel ist einfach da, der Schlüssel zu dem Erfolg, den wir jetzt gerade haben und zu der Art und Weise, ist einfach auch, weil wir, ja, weil wir eine tolle Mannschaft sind, weil wir gute Jungs sind, weil wir sehr bescheiden sind. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, hier ist irgendwie, hat keiner irgendwelche Star-Allüren, jeder ist für jeden da und jeder ärgert sich auch positiv so ein bisschen. Wenn jemand mal sich ärgert, ist es mehr so über sich oder versucht einfach immer das alles rauszuholen für die Mannschaft. Ich glaube, das ist der ganz große Schlüssel zu dem jetzt, wie wir gerade Fußball spielen, die Art und Weise einfach.
Hast du gerade viel über Lob gesprochen, das von allen Seiten auf euch einprasselt? Keine Gefahr, dass man irgendwann sagt, dass man es irgendwann glaubt, dass man so super ist und nicht mehr so hart arbeitet wie bisher?
Ich bin voll bei dir, aber ich weiß nicht warum, aber irgendwie mache ich mir bei uns überhaupt keine Sorgen. Also ich bin sowieso sehr kritisch, auch mit mir selber, aber mit der Mannschaft habe ich überhaupt keine Bedenken, weil wir einfach auch im Training weiter Gas geben. Die Jungs machen überhaupt nicht den Anschein, als ob da irgendjemand abhebt. Es macht weiterhin einfach so viel Spaß, hier zu arbeiten. Und ich muss auch ehrlich sagen, normalerweise denkt man ja auch so ein bisschen, man gewinnt dann die Spiele und alle loben ein. Und klar, es freut mich unglaublich. Aber wenn das so jetzt von Gegnern kommt, interessiert es mich jetzt eher nicht so. Weil klar loben die einen, ne, und aber stellen einen so gleichzeitig dann auch ein bisschen in so eine, versuchen vielleicht auch ein bisschen Druck aufzubauen. Aber ich verspüre überhaupt keinen Druck. Also muss ich echt sagen, ich freue mich auf jedes Spiel wieder, von Woche zu Woche, wenn wir auf dem Platz stehen. Und was das Gute ist ja auch, dass wir gar nicht den Anschein machen, also wir in so ein Spiel gehen und denken, oh, ja, wir sind so gut drauf und der Ball läuft so gut bei uns, wir machen das schon irgendwie. Ich finde, dass wir auch jedes Spiel wieder anfangen und erstmal auch die Zweikämpfe gewinnen und auch Bielefeld, Bielefeld hat einen Schwung mitgenommen, hat in Stuttgart gewonnen 3-0 und wir sind dahin und haben von Minute 1 konzentriert gespielt auf einem schwierigen Platz und dasselbe gegen Hertha BSC Berlin auch. Ne, wir haben die Zweikämpfe angenommen, wir sind aggressiv, wir machen Box-to-Box. Das ist schon alles, es kommt alles zusammen und wir machen es in jeder Hinsicht weiterhin gut.
Wir haben eine Rubrik im Podcast, die Rubrik Eagles 11. Würden wir normalerweise machen. Du hast die gerade eben erst im Clubmagazin sozusagen beantwortet. Clubmagazin, das downloadbar ist unter eintracht.de, also auf unserer Homepage. Alles sehr lesenswert. Das ist übrigens die Verabschiedungsausgabe von David Abraham. Muss ich dich auch noch fragen, wie hast denn du unseren Capitano in der kurzen Zeit kennengelernt?
Ja, also David ist phänomenal. Also ich muss sagen, ich finde es traurig, dass ich ihn nicht länger mitmachen durfte, konnte. Dennoch, ich habe öfter zu ihm gesagt, hey, David, überlegst du doch nochmal. Und ich würde mich freuen, wenn du noch länger machst. Aber es ist verständlich, ne? Es geht um Familie, um seinen Sohn. Und wir freuen uns unglaublich, dass er jetzt bei seinem Sohn sein darf. Und ja, das zeigt ja allein schon einiges, ne? Dass jemand, sag ich mal, seine Karriere ja auch ein bisschen stoppt, um bei seiner Familie zu sein. Das sagt einiges über einen Menschen aus. Weil ich bin davon überzeugt oder ich denke, dass er auf dem Level noch hätte weiterspielen können. Und ich finde es schade. Er war ein total lustiger Kerl und herzensguter Mensch und hat gleich auch mit angepackt hier, als ich neu kam und gute Gespräche gehabt. Und ja, es ist schade auch, dass jetzt im Lockdown, mit dem hätte ich gerne noch privat auch viel gemacht. Ne? Und ja, es ist sehr, sehr schade. Aber ich habe ihn als Supermenschen und Fußballer vor allem. Er ist ein echter Krieger, also ein echter Champion, mit dem gewinnst du echt Kriege.
Er scheint jetzt auch eine gute Zeit in der Heimat zu haben, was ja man so sieht über Instagram.
Ja, ich folge auch dem Club, wo er spielt. Also ich versuche weiterhin up to date zu sein.
Ich komme mal zurück auf die Eagles 11. Ja. Du hattest da als Idol deiner Kindheit Zinedine Zidane genannt. Ja. Hattest auch ein Trikot von ihm?
Ja,
Nummer 5?
Genau. Ja, genau. Nummer 5 von Real Madrid, ja. Hatte ich damals einen Mitspieler. Ich glaube, da war ich in der U14, U15 hatte ich dem abgekauft. Meinem letzten Geld. Ja.
Da bin ich gespannt. Letztes Geld. Nein. Vom Mund abgespart. Ja. Ich bin gespannt, ob es in deine Top 11 schafft, weil das würde ich jetzt sozusagen als Ersatz für Eagles 11, wie gesagt, ihr könnt es ja nachlesen, machen. Ja. Die Top 11, die Unis 11 sozusagen.
Ja.
Ich habe ja was vorbereitet, ein Spielfeld.
Ja.
Was spielen wir denn für eine Grundordnung? Auch Doppel-10 oder?
Wir spielen.
Gut, du warst bei 4, Ajax, 4-3-3, 4-2-3-1.
4-2-3-1 spielen.
Wen stellen wir mal ins Tor?
Na, da müssen wir den Neuer hinstellen. Das geht ja nicht anders, ne?
Muss ich das auch begründen?
Oder sagen wir einfach,
Musst du nicht. Es können ja auch.
Nee, Neuer ist schon, also ich denke, das ist der beste Torwart aller Zeiten, einfach. Also von allem her, ne? Fußballerisch. Eigentlich müsste ich ja, also mein Freund Ter Stegen wählen.
Das kannst du ruhig machen. Also es geht jetzt nicht darum, dass es die Besten sind, sondern für dich, mit denen du gerne mal kicken würdest. Also nicht, dass ich Manuel Neuer da rausreden möchte, aber der ist ja in jeder
Auswahl. Hast du noch Auswahl? Oder muss ich jetzt?
Schreib einfach Ter Stegen drunter.
Also, Nee, dann immer Testing. Mit dem würde ich gerne nochmal zusammen spielen. Vielleicht kommt der ja nochmal zur Eintracht.
So ein bisschen für Spahn, ne?
Ja, ja, ja. Obwohl das Geil vom David ist ja hier geblieben, deswegen, ja, das können wir doch jetzt. links nehmen wir auf jeden Fall, für mich, ich bin ein Riesenfan von Alaba, muss ich sagen. Ja, ich war ein Riesenfan von Lucio, ne? Der kommt schön hierhin.
Urgewalt.
Ja, der war super. Ja, Ramos ist natürlich. Und hier muss ich sagen, bin ich Willy Sagnol. Mit dem hätte ich gerne gespielt.
Warum?
Ja, ich war früher mal ein Riesenfan von dem. Ey. Der rechte Seite marschiert, ey. Der war super. Den fand ich richtig gut, muss ich sagen. Den fand ich stark. Ich war früher auch ein riesen Arsenal-Fan. Ne? Also ich fand Patrick Vieira, den fand ich super. Na, ich würde es so ein bisschen anders machen. Ich würde so, Vieira, der schafft das allein auf der Seite.
Schafft das allein auf der Seite,
oder? Ne?
Das würde ich auch so sagen.
Und dann würde ich nämlich Sisu nehmen, also Zidane hier und Figo, Luis Figo. Ja, ich auch gerne. Also, ja, ich war immer, ja, Ribéry ist für mich. Ich bin Ribéry. Dann haben wir Messi auf der anderen Seite. Und vorne haben wir Van Nistelrooy.
Ehrlich? So, okay.
Ja. Ja.
Selber stellst du dich nicht auf?
Nee. Für die Jungs setze ich mich auf die Bank.
Okay. Sprich für die.
Ja, eigentlich würde ich ja hier spielen. Ja, gut. Nee, komm, Figo muss raus. Ja, sorry. Younes, zack. Das ist meine Aufstellung.
Dann sehen wir uns nochmal die Traumelf von Armin Younes an. Also Ter Stegen im Tor, Viererkette von links, Alaba, Lucio, Sergio Ramos und Willy Sagnol, Vieira allein auf der 6, Mittelfeld, Younes, Ribéry, Zidane, Messi und vorne Ruud van Nistelrooy. Und Figo darf in der Nachspielzeit dann für dich kommen, oder?
Ja, damit bin ich einverstanden. Das ist okay.
Ich hätte sogar mir fast gedacht, dass du deinen Bruder aufstellst. Oder einen deiner beiden Brüder, Philipp, hast du mal gesagt,
ach so, ja.
Dass er talentierter gewesen sei als du?
Ja, der war, ich würde sagen, bis zur U15, U16 war der unglaublich stark. Ne? Also ich habe mir den auch, wir haben uns auch unzählige Duelle geliefert zu Hause auf den Bolzplätzen. Ne? Und der Philipp, der war fantastisch, muss ich echt sagen. Linker Verteidiger, linker Fuß. Und der hat es einigen sehr, sehr schwer gemacht und war fußballerisch auch noch sehr, sehr gut dabei, muss ich sagen. Ja.
Kriegt er noch schon, oder?
Ja, bei Tiefenbruch kriegt der in der Kreisliga oder so. Ne? Aber das ist einfach auch, weil er einfach nur noch das nebenbei macht. Und der hat lange, bis zur U19 haben wir zusammengespielt bei Gladbach. Dann hat er bei Fortuna Düsseldorf gespielt. Ja, dann ging es halt so ein bisschen Oberliga und so weiter. Aber schade, ich hätte es wirklich sehr, sehr gerne gesehen. Und ich glaube auch, dass er eigentlich das Zeug dazu hatte, ne, zum Profifußballer. Aber gut, ich meine, Hauptsache ist glücklich und zufrieden und gesund.
Das ist das Wichtigste. Ja. Du kommst ja aus Düsseldorf, haben wir ja gerade eben auch gehört. Unterrad,
ja.
Nähe vom Sportplatz gewohnt auch, was ja durchaus auch hilfreich ist.
Ja.
Und du bist mit deinem Bruder zusammen, also mit Philipp, zusammen zu Gladbach gewechselt. Warum eigentlich nicht zur Fortuna? Ja. War das kein Thema oder ist das ein Glaubenskrieg?
Ja, also es ist interessant. Die Frage habe ich wirklich noch nie so richtig gestellt bekommen. Aber das ist eigentlich ganz simpel. Die Fortuna hat nie angefragt.
Ja.
Dann sind wir damals zusammen zu Gladbach gegangen, haben ein Probetraining absolviert. Und ja, die haben uns dann beide genommen, relativ zeitnah dann, also nach ein paar Trainingseinheiten. Und dann haben wir beide da gespielt. Ja. Also er natürlich ein Jahr älter als ich. Ne? Und genau.
Fußball in der Familie. Dein Vater hat in der ersten Liga gespielt. Dein Vater ist Libanese, musste vor dem Bürgerkrieg fliehen.
Ja.
Er hätte dort sicherlich eine größere Karriere haben können.
Ja, definitiv. Also der kann auch super kicken. Wir haben, muss sagen, heute noch, wenn wir, wenn ihm irgendwas nicht passt oder so bei mir, dann will er dann immer noch oder geht immer noch mit mir am Platz und zeigt mir dann immer ein paar Dinge noch. Und der kickt noch manchmal, ist auch sonntags immer am Rhein in Düsseldorf. Natürlich jetzt nicht, aber außerhalb des Lockdowns natürlich, dann kickt er noch weiterhin. Ne?
Ist der eher Kritiker oder Ratgeber?
Oh, sehr, sehr kritisch. Also Lob ist selten bei ihm. Lob kommt selten vor. Aber das ist auch ganz, ganz okay. Ich kann damit gut leben, weil ich selber auch sehr kritisch bin mit mir selber.
Was kritisiert er denn da so?
Es ist immer so ein bisschen, es geht immer mehr und natürlich ist er in erster Linie, meine Mutter sagt mir dann immer, ja, der ist so stolz auf euch und auf dich und auf alle die Kinder, aber der kann das halt nicht so uns rüberbringen und ist dann trotzdem immer noch kritisch und sagt, ja, der eine Ball und da und den musst du besser spielen und so und ja. Aber über die anderen spricht er dann immer gut. Der sagt immer, boah, der ist so oder der, boah, sind die stark, boah, der Hasebe mit 37. Nee, aber da freue ich mich auch immer und mir gegenüber ist das sehr kritisch, aber wir haben eigentlich mittlerweile, früher klar, wenn man jünger ist, immer ein bisschen schwierig, aber wenn man älter ist, jetzt haben wir sehr, sehr gute Gespräche und Ja, finde ich ganz gut.
Wenn du ihm beim Kicken zuschauen würdest, dann könntest du ja auch was kritisieren vielleicht, oder?
Traust ja, gut, dich? Jetzt ist er nicht mehr so schnell. Ne? Und jetzt geht alles so ein bisschen langsamer, muss ich sagen. Aber es ist ein toller Kicker und toller Fußballer. Und mit dem kann man echt kicken. So, ne? Also das ist halt dann auch lustig und schön, wenn man mit dem Vater dann irgendwie auch im Garten noch so ein bisschen bei uns auf, wenn ich dann gehe, dann können wir im Garten immer ein bisschen kicken noch und auch diese Techball-Platte dann zusammen und das ist schon lustig.
Aber das macht ihr?
Ja, das machen wir, ja.
Ist eine interessante Familie, also dein Vater aus dem Libanon, deine Mutter ist Deutsche, aufgewachsen in Düsseldorf, so, ja. Also so in zwei Welten.
Ja, genau.
Düsseldorf ist für mich dann jetzt immer auch Karneval, hast du damit was am Hut?
Na, eher weniger, aber ich habe natürlich durch die deutsche Familie, also die deutsche Seite von meiner Mutter, na, wir sind behütet und gut aufgewachsen, ne? Mit beiden, auf beiden Seiten haben wir, ich meine, die Eltern von meiner Mutter, da sind wir auch mit groß geworden, weil die immer in der Nähe waren, ne? Die Eltern von meinem Vater waren natürlich weiter weg, aber wir sind gut groß geworden, haben gute Familienverhältnisse gehabt, sehr warm, herzlich und für Deutsche hat meine Mutter auch eine große Familie, ich glaube, es sind 6 Geschwister. Auch so nicht so typisch, ja. Aber war ganz schön. Haben wir viele Cousins gehabt und Cousinen, schön.
Erzähl uns mal was über den Libanon, wissen wir nicht so viel für ein Land mit einer sehr wechselhaften Geschichte. Du fährst doch einmal im Jahr hin mindestens.
Ja, genau. Ja? Genau. Vorab muss ich sagen, es gibt einen Spruch im Libanon, der heißt, wenn du denkst, dass du den Libanon verstanden hast, dann hat man ihn dir falsch erklärt. Also das ist das Schwierige an dem Land, weil es unglaublich viele Versionen gibt über das Land und wenn man hinfährt, es ist schwierig, es zu beschreiben, weil man eigentlich muss es selber erfahren und selber sehen, wie die Leute sind. Es ist ein sehr widersprüchliches Land, ein sehr, sehr schönes Land, warmes Land, gastfreundlich, irgendwo auch chaotisch, sehr, sehr chaotisch. Man hat natürlich auch viel mit der Historie des Landes zu tun, ne? Ich meine, die Leute haben halt viel Leid erfahren und durch die Bürgerkriege, durch andere Kriege und trotzdem haben sie immer weitergemacht. Das Land hat sich irgendwie immer erholt von allem und ja, das ist so auch ein bisschen die Mentalität oder so ist der Libanese gestrickt, ne? Wenn er findet immer Lösungen, kämpft sich durch und irgendwie sieht er immer dann am Ende nochmal das Licht am Ende des Tunnels und irgendwie ein sehr, sehr interessantes Land. Wir haben eine gute Küche. Das wurde mir damals immer zum Verhängnis, muss ich sagen, als ich jünger war und zu Hause noch gewohnt habe, da hatte ich immer ein bisschen, naja, wirkte ich immer ein bisschen pummeliger. Deswegen, weil Mama immer gut gekocht hat. Ja.
Wir haben ja auch mitbekommen, diese Katastrophe da letztes Jahr im August. Das Land scheint da heute noch drunter zu leiden. Ja. Und du bist da auch engagiert in der Orienthilfe, heißt der Verein.
Genau.
Was machst du da und warum ist das wichtig für dich?
Ja, in erster Linie ist das für mich so eine Herzensangelegenheit. Natürlich, man muss vorab sagen, es ist schwierig, allen zu helfen und überall irgendwie zu helfen, weil es viele Baustellen in dem Land gibt. Ne? Und ich bin froh, dass ich die Orienthelfer kennengelernt habe. Die kommen aus München. Und genau, die sind da sehr, sehr fleißig mit dem Christian Springer und der hat so dasselbe, ne? Der hat das Land mal besucht und hat sich so in das Land verliebt und hat tolle Menschen da kennengelernt, dass er gesagt hat, ja, wir versuchen hier was aufzubauen und zu helfen. Und als ich mir die Geschichte von ihm dann angehört habe, habe ich gesagt, da bin ich dabei und regelmäßig, wenn dann Projekte stattfinden oder wenn sie da Dinge machen, dann bin ich dabei, dann sei es mit Hilfspaketen, mit Essenspakete. Letztens haben wir da sehr, sehr vielen Menschen auch mitgeholfen im Osten des Libanons. Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr schwierig, allen zu helfen und versuchen wir in Zukunft auch einiges zu machen, um Kindern zu helfen, dort, die obdachlos sind oder die kein Zuhause mehr haben. Ja, vor allem bei mir in Tripoli kann man sehr, sehr viel helfen, weil es eine sozial schwache Stadt ist, von der Armut sehr geprägt, die Stadt, von der Bildung her nicht so weit, ein bisschen vernachlässigt durch den Staat. Ja, da versuchen wir auch dann, oder ich versuche da auch natürlich sehr, sehr viel dann zu helfen.
Was für eine Perspektive hat so ein Land? Ich meine, im Nachbarland in Syrien ist auch Krieg. Es gibt über 1 Million Flüchtlinge, die in den Libanon gekommen sind.
Ja, genau.
Ich stelle mir das alles sehr, 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 sehr komplex und schwierig vor.
Ja, es ist sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwierig. Überhaupt die Situation muss man ja auch erstmal verstehen. Eigentlich ist das Interessante ja an dem Land, dass es eigentlich sehr gespalten ist. Es gibt sehr, sehr viele Gruppierungen oder Religionsgruppen und trotzdem sind sie jahrelang gut zurechtgekommen. Ne? Da war Libanon eigentlich sogar sehr, sehr, sehr vorbildlich, ne? in der Hinsicht. Ich hoffe einfach, dass wieder Ordnung reinkommt in das Land und dass sie einfach unabhängig werden und dass die Leute wieder friedlich und gut leben können. Ne? Aber ich glaube, man muss sich Zeit nehmen. Die Leute müssen verstehen, dass sie jetzt geduldiger sein müssen und ja, dass sie einfach wieder positiver werden, auch wenn es schwierig ist. Und ja, dass sie einfach wieder zu den Tugenden zurückkehren, wo sie mal waren, ne? Oder in dem mein Vater dann auch gelebt hat. Ich meine, der hat auch den Bürgerkrieg mitgemacht und miterlebt. Und danach ging es für die Leute auch weiter und haben das Land irgendwie wieder aufgebaut. Aber das wird auf jeden Fall erstmal seine Zeit brauchen, ne?
Welche Rolle spielt Fußball dort?
Leider nicht so eine große Rolle. Das ist, was ich sehr, sehr schade finde, weil der Sport verbindet. Und das sieht man ja hier, wie vorbildlich das hier funktioniert. Ne? Ich meine, in Deutschland leben auch sehr, sehr viele Menschen aus anderen, sei es anderer Herkunft, anderer Religionshintergrund. Ja, der Sport ist einfach da sehr, sehr vorbildlich. Ne? Wenn man sich so in einer Mannschaft anguckt, ne? Da ist es uninteressant, welche Hautfarbe man hat, welche Religionshintergründe man hat. Wir kommen alle zurecht und wir haben ein Ziel und gehen dem nach und sind tagtäglich zusammen und kommen miteinander aus. Und deswegen wäre der Sport sehr, sehr wichtig für das Land und könnte auf jeden Fall dazu beitragen, dass die Leute sehen, hey, es geht miteinander sehr, sehr gut. Und ich versuche das natürlich auch in Libanon ständig, wenn ich da bin, mit Kindern Fußball zu spielen, Sport zu machen, zu trainieren. Da bin ich immer drauf und dran, das zu machen. Auch mit dem Heimatverein meines Vaters, da bin ich dann regelmäßig und dann trainiere ich mit der Jugend und so weiter. Und es wird viel versucht auf jeden Fall. Aber es ist schwierig, ne, weil du hast das Problem, dass die Jungs, die kommen dann zum Beispiel zum Training und du kannst denen eine riesen Freude machen für den Nachmittag und dann gehen sie nach Hause und dann sehen halt die Probleme wieder, die sie da haben, ne? Und gehen dann in ihr gewohntes Umfeld zurück und das ist dann schwierig, ne? Dann kontinuierlich da was aufzubauen, ne? Aber das wäre so das Ziel oder was ich mir wünschen würde für die Zukunft nach der Karriere dann.
Also könntest du dir vorstellen, dass du dort in irgendeiner Form tätig wirst?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben ein tolles Vorbild, der Theo Bücker. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
Theo Bücker. Ich habe den Namen mal gehört,
ja. Der hat eine libanesische Frau geheiratet und war auch lange Nationaltrainer im Libanon und hat sich auch sehr, sehr engagiert und sehr eingesetzt und hat auch viel bewegt im Libanon, was Sport angeht. Hat mal knapp die Quali zur Weltmeisterschaft verpasst. Da war er sehr, sehr nah dran, das zu schaffen. Er hat da ja sehr, sehr gute Arbeit geleistet, ne? Auch in Jugendbereichen, hat in einem Verein erst gearbeitet und dann bei der Nationalmannschaft. Und der lebt heute noch da und ab und zu schreibe ich auch mal mit dem oder telefoniere mit dem. Für ihn ist das natürlich jetzt was leichter, weil er dort lebt, weil er dort ist, vor Ort. Das wäre was für mich, was ich mir da später auch vorstellen könnte. Ja.
So wie ich dich mitkriege, bist du jemand, der wahnsinnig an seiner Umwelt, an dem, was so um ihn herum vorgeht, interessiert. Ja. Ich komme nochmal auf eine andere Charity, sage ich mal, zurück. Ein Kinderhospiz in Düsseldorf, das du auch unterstützt. Was machst du da?
Ja, also jetzt war es einfach so, dass ich mit denen Kontakt hatte, vor kurzem erst. Und da sind 5 Jugendliche und 5 kleinere Kinder, also insgesamt 10, die da leben, die unheilbare Krankheiten haben und die so da die Zeit nochmal schön gemacht bekommen und dort viel Betreuung bekommen. Und für mich ist das dann immer eine Herzensangelegenheit, einfach so Kindern oder Jugendlichen einfach eine Freude zu machen im Leben. Weil ich glaube, für mich ist das einfach so eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist im Leben. Einfach daran zu denken, weil wir leben ja meistens auch, wir Fußballer leben ja auch irgendwo in so einer Blase, wo wir denken, dass wir auch oft über Menschen stehen und da versuche ich irgendwie immer rauszukommen und gar nicht so da drin zu sein, weil der Fußball ist für mich Spaß und so gehe ich auch zur Arbeit, so gehe ich zum Training. Ich bin auch in einer Arbeiterfamilie groß geworden und das wird mir immer bleiben. Ich weiß ganz genau, wie meine Mutter zum Beispiel immer damals in der Bäckerei gearbeitet hat und um 3-4 Uhr am Morgen aufgestanden ist und das ist für mich harte Arbeit, ne? Und dann dahin geht und schon da alles für uns fertig gemacht hat, wo wir Kleinen sind dann zur Schule gegangen, hat schon da die Butterbrote fertig gemacht, ist dann zur Arbeit gegangen und das ist für mich harte Arbeit, ne? Und deswegen versuche ich nie zu denken, dass ich irgendwie über jemanden stehe, weil wir einfach von der Gesellschaft mehr Aufmerksamkeit bekommen oder weil wir im Fernsehen spielen und weil wir einfach mehr Geld verdienen als andere. Das sind alles Dinge, die ich versuche auszublenden, weil die uninteressant sind für mich einfach, ne? Und weil das für mich ist so ein bisschen das echte Leben ist oder das wirkliche Leben, ne? Und mir auch einfach, ich meine, es gibt nichts Schöneres, als mit Menschen zu kommunizieren und deren Geschichte auch zu erfahren und einfach daraus auch selber zu lernen und Erkenntnisse mitzunehmen. Das ist für mich das Allerschönste. Und da kannst du einfach reicher an werden, ne? Da bringt dir auch kein volles Konto.
Hast du trotzdem Verständnis dafür, dass Berufskollegen vielleicht gar nicht mehr wissen, dass es ein privilegiertes Leben ist?
Ja. Ich versuche natürlich auch vorsichtig zu sein. Ich bin natürlich so, wie ich bin und muss natürlich auch aufpassen, dass ich nicht irgendwie anderen reinrede. Weil ich meine, am Ende, wir haben es ja auch öfters gehabt und öfter drüber gesprochen, ich versuche natürlich auch natürlich das so zu machen, wie ich das für richtig halte. Aber ich muss natürlich auch die andere Seite respektieren. Ich meine, wenn da einer nicht so leben will wie ich, da habe ich das total zu respektieren und zu tolerieren. Das heißt nicht, wie du gerade gesagt hast, dass ich das verstehe. Weil da sage ich ganz ehrlich, da verstehe ich einige Dinge auf gar keinen Fall. Natürlich muss man immer auch bedenken, was hat der Spieler oder was hat derjenige auch für Hintergründe. Und natürlich ist das nicht einfach. Ich sage auch nicht, dass, weißt du, wenn du so jung bist teilweise, ne, und so viel Geld verdienst auf einmal von heute auf morgen und dir gesagt wird, dass du ein Riesentalent hast und wenn du dann die Aufmerksamkeit bekommst, und heutzutage bekommt man unglaublich viel Aufmerksamkeit, ne, in beide Richtungen, sei es, wenn es gut geht und wenn es schlecht geht. Ja, dann ist das natürlich schwierig, ne? Dann ist das auch realitätsfern einfach so ein bisschen, ne? Und da finde ich einfach auch die Vereine in der Verantwortung oder die Spieler, die Mannschaft selber, und da muss ich der Mannschaft hier und dem Verein hier einfach ein Kompliment machen, weil hier wird meines Erachtens einfach auch darauf geachtet, dass die Jungs in Ordnung sind, dass die charakterlich in Ordnung sind. Wie gesagt, als ich hier hinkam und die Gespräche hatte, hatten wir tolle Gespräche auf einem menschlichen, tollen Niveau, und das war auch mit einem Grund, warum ich hier hin wollte, ne? Und natürlich kann man das nicht von jedem erwarten. Der Fußball ist, wie er ist, und er lebt auch davon ein bisschen vom Rumprüllen. Ich meine, das gehört halt dazu, ne? Die geile Schlitten, geile Autos, das gehört auch irgendwo dazu. Das darf man nicht vergessen, ne? Also die Jungs ackern auch viel und arbeiten auch viel. Wir trainieren hart. Aber ich glaube, die Mischung macht's. Ich bin kein Fan davon. Ich verstehe es einfach nicht, wenn man dann einfach so durch das Leben geht und nicht nach links und rechts schaut. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Es geht mir auch gar nicht darum, dass man sich mal was gönnt oder dass man ein schönes Auto fährt. Darum geht's gar nicht. Aber wenn ich das jetzt sehe, zum Beispiel letzte Woche haben wir jetzt für den Fan, der verstorben ist, da auch an der Stelle nochmal mein Beileid an die Familie. Wenn ich dann sehe, wie die Jungs damit umgehen und dass jetzt der kleine Sohn zum Beispiel mal zum Training kommen darf, natürlich unter Hygienevorschriften, na, an der Stelle müssen wir auch erwähnen, ist ja auch wichtig heutzutage, dass die Mannschaft sich darum kümmert. Das ist für mich das, worum es geht, ne? Dass wir im Moment eine tolle Saison spielen, tollen Fußball spielen und uns jeder von links und rechts irgendwie erzählt, wie gut wir sind, und wir trotzdem sagen, wir machen so Dinge, weil die dazugehören. Und da siehst du, das sind Jungs, die verstanden haben, und das ist fantastisch. Darum geht's für mich.
Gab es auf deinem Lebensweg oder Karriereweg besondere Menschen, die dich da auch in der Richtung geleitet haben? Also wie ich jetzt mitgekriegt habe, oder wir alle mitgekriegt haben, du kommst familiär, bist du gesettelt. Ja. Vom Elternhaus her ist da bestimmt keiner, der dir Flausen in den Kopf setzt. Aber gab es einen Trainer beispielsweise, der dich da mal auch in die Hand genommen hat und gesagt, Armin, pass auf, so läuft's?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man darf nicht vergessen, meine Eltern sind natürlich nur, oder meine Familie, das sind ganz normale Leute, aber kennen sich natürlich auch im Fußball nicht so aus. Und wenn man da einen Jungen hat, der dann von heute auf morgen viel Geld verdient und der ein Riesentalent hat und ist, das ist ja auch nicht einfach, damit umzugehen. Deswegen da auch Kompliment an meine Familie. Aber ich glaube, im Fußball selber hat mich dann auch nochmal Horst Rubisch sehr, sehr geprägt einfach, ne? Ich habe wirklich mit ihm tolle, tiefgründige Gespräche gehabt. Und außerhalb des Fußballs, muss ich sagen, habe ich einfach von ihm unglaublich gelernt. Und wenn man ihn heute sieht oder wenn man seine Interviews sieht, ein ganz normaler, bodenständiger Mann, ne, der eine Familie großgezogen hat nebenbei und der alle Tugenden nebenbei noch besitzt, die einen Menschen ausmachen, ne? Wo man später in den Spiegel gucken kann und sagen kann, hey, auf dem Weg bin ich mit allen gut umgegangen, kann mit mir selber leben, weil das ist für mich echt das Allerwichtigste, ne? Und da muss ich echt Horst Rubisch immer einfach wieder erwähnen.
War Trainer nur 21
genau,
für dich?
Genau, ja? Ich hatte ihn auch in der U18.
Okay.
Und in der U21 dann 2 Jahre, und da habe ich dann einfach nochmal Klick gemacht, ne? Weil darfst nicht vergessen, du kommst auch jung in der Mannschaft. Ich sag mal, ich bin damals nach Gladbach gekommen in die erste Mannschaft, und ja, du verlierst dann natürlich auch manchmal so einen Bezug, ne? Ich meine, die Jungs fahren super Autos und sind immer gut gekleidet, ne? Und da machst du natürlich auch so ein bisschen mit, ne? Manchmal darf man oder kann man den Jungs teilweise keinen Vorwurf machen, aber wir müssen dahingehend schon noch erzogen werden, oder ich finde, man sollte da schon ein bisschen noch hinterher sein, dass man nicht total einen falschen Weg geht, ne? Weil das ist für mich dann auch unverantwortlich, ne, irgendwo, ne? Deswegen bin ich eigentlich Fan davon, wenn man dann so jemanden hat wie Rubisch, der einem dann wirklich klipp und klar sagt, ja, so nicht, weil neben dem Fußball gehört auch noch das Menschliche dazu. Und davon wünsche ich mir einfach noch ein bisschen mehr.
War Lucien Favre auch eine Vaterfigur, oder?
Nein.
Du hast dein erstes Bundesligaspiel unter ihm gemacht, muss man dazu sagen, in Gladbach.
Eher anderer nicht, Typ. Anderer Typ, genau. Ja, also er ist ein sehr fürsorglicher Trainer. Aber er, es geht ihm wirklich um Fußball. Er ist sehr, 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 sehr fußballbesessen, detailliert, arbeitet sehr, sehr akribisch und will den Spieler besser machen. Aber nichtsdestotrotz ist es auch ein ganz feiner Mensch, fand ich. Gut mit den Spielern, mit den Menschen auch im Umfeld umgegangen. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt. Wenn ich heute darüber nachdenke, es war halt nochmal Man darf nicht vergessen, Gladbach war, ich bin aus der Jugend gekommen, war 17 ungefähr. Es war 17 und dann durfte ich bei ihm die ganze Zeit schon mittrainieren. Ja, es war ein fantastischer Trainer und hat sehr, 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 sehr hart trainiert. Und dadurch war der Sprung dann auch nochmal für mich auch nochmal sehr, sehr groß. Und das ganze Verständnis, weil Favre ist ja doch noch vom Detail her, wie er Fußball spielen lassen möchte oder wie er dann arbeitet, so detailliert. Und das heißt immer, um den richtigen Fuß annehmen, um den richtigen Fuß spielen und die Bewegungen, wie man sich zeigt und zwischen den Ketten. Das war dann nochmal ein riesen Schritt und für mich und war sehr, sehr interessant. Ich habe unglaublich viel lernen dürfen. Ja.
Mönchengladbach, Kaiserslautern, Ajax Amsterdam, SSC Neapel, Eintracht Frankfurt. Ja. Das sind alles Vereine mit einer großartigen Geschichte.
Ja.
Emotionale Clubs, das kann ja irgendwie kein Zufall sein, dass du immer bei solchen Clubs landest.
Das willst du mir jetzt indirekt vorwerfen, dass ich auch emotional bin?
Nein, im Gegenteil, ich find's ja großartig.
Ja,
das sind keine Plastikclubs, das sind Clubs zum Anfassen.
Ja, das stimmt.
Ob wir sie jetzt mögen oder nicht, weil es lautern oder so.
Ja, das stimmt. Nee, aber ich muss sagen, ich bin ja in Gladbach groß geworden. Und wenn man in Gladbach groß wird, in dem Club, der auch sehr viel Tradition hat und sehr lebendig ist und so viele Mythen auch hat, ne, Fohlenelf, junge, wilde Spieler, dann macht das sowieso schon was mit einem, ne? Dann ist es schwierig für Clubs zu spielen, wo dann nichts los ist. Deswegen hat mich das dann auch immer so ein bisschen wahrscheinlich, oder es war so, dass mich einfach angezogen hat, ne, so Clubs einfach. Weil für mich war das dann einfach auch irgendwo das Schönste, in so Clubs zu spielen, vor solchen Fans und vor solchen Leuten. Und wenn du, ich versuche mich selber immer stetig zu verbessern und alles, aber es war für mich trotzdem immer schön, wenn jemand in die Stadt gegangen ist und wenn die ganze Stadt einfach diesen Verein lebt.
Wenn es so eine Bedeutung hat.
Ja, genau. Aber es geht natürlich in beide Richtungen und das hat mich auch geprägt und so bin ich dann auch heute, weil Ajax war genauso, Gladbach genauso, weil wenn du dann in die Stadt gegangen bist oder am besten, wenn du verlierst, geh gar nicht erst raus. Aber wenn es dann mal passiert, dann kriegst du natürlich auch mal so Sprüche. Ich bin immer der Meinung, oder ich bin selbst persönlich der Meinung, wir haben uns dafür entschieden, diesen Beruf zu machen, mit Herz, Leib und Seele. Und das will ich voll durchziehen, die ganze Karriere lang. Und für mich gibt's auch nichts Schlimmeres, wie für den Fan, wenn ich dann das Spiel verliere. Das bedeutet, für mich ist es das A und O, dass wir für die Fans oder dass wir für die Leute, für den Verein, wir haben eine gewisse Verantwortung, gegenüber, ich bin jetzt erst neu dazugekommen und es gibt Fans, die sind jahrelang Fan von diesem Club und geben Herz, Schweiß und Blut für diesen und ihr letztes Geld für diesen Club aus. Und deswegen bin ich da mit in der Verantwortung, dass das hier läuft und dass das hier funktioniert. Und wenn wir verlieren, klar verlieren wir alle zusammen, aber dann bin ich dafür mitverantwortlich. Dann bin ich auch der sich dann auch mal was anhören kann oder was anhören möchte oder das in Ordnung ist für mich. Ne? Und deswegen mag ich so Clubs einfach auch sehr, sehr gerne.
Finde ich ein interessantes Stichwort. Du wirst beurteilt. Manchmal wird man ja teilweise, wenn es eben sehr emotional ist, vielleicht auch ungerecht beurteilt. Wie gehst du dann damit um?
Klar, wenn es in eine ungerechte Schiene geht, dann nervt mich das immer so ein bisschen. Vor allem, wenn es darum geht, so ein bisschen, ja, schwieriger Junge oder sonst irgendwas und man mich dann gar nicht kennt. Das geht mir so ein bisschen auf den Geist, muss ich sagen. Aber wenn meine Leistung beurteilt wird, habe ich überhaupt kein Problem, wenn man einem mal sagt, ja, was hast du heute für einen Scheiß gespielt? Habe ich überhaupt kein Problem mit. Weil das einfach das Recht ist auch von den Leuten. Wir spielen auf diesem Niveau, wir wollen auf diesem Niveau spielen und wir wollen immer das Maximum abrufen und das möchte ich auch. Und ich möchte immer guten Fußball spielen und gewinnen. Und wenn das mal nicht der Fall ist, dann muss man sich das einfach anhören. Ne? Dafür verdienen wir eine Menge Geld, dafür haben wir zu viel Verantwortung und die müssen wir einfach nehmen. Wenn es dann in diese ungerechte Schiene reingeht, da bin ich dann auch voll dabei. Das finde ich nicht in Ordnung. Aber da bin ich dann auch der Typ, der das dann auch sagt.
Also nicht runterschlucken, sondern
wehren. Wenn es dann in eine ungerechte Schiene geht, dann bin ich da auch so, dass ich sage, nee, da bin ich überhaupt nicht einer Meinung oder das finde ich nicht in Ordnung. So. Nichtsdestotrotz bin ich auch fehlerhaft und kann auch mal irgendwie hingehen nach und sagen, hey, es war nicht so gemeint. Oder
ja. Was mich noch interessiert an den beiden internationalen Großclubs, Ajax Amsterdam, SSC Neapel, wir waren ja auch Anfang der Saison in Amsterdam und wenn du dich da umschaust, auch da die Aura der Geschichte kriegst du da mit. Ja. Johan Cruyff, großartiger Fußballer, wahrscheinlich auch allgegenwärtig.
Genau, ja, also Johan Cruyff ist, mit ihm irgendwie steht und fällt alles in dem Club. Es gibt keinen, der so viel Anerkennung bekommt wie er, weil er einfach den Club als Spieler und Trainer unglaublich geprägt hat. Ne?
Und in Neapel Maradona.
Genau.
Leider beide verstorben. Wie ist das so an dich angegangen?
Es ist ja immer so, ich war ja zu jung für beide eigentlich, ne? Hab beide jetzt nicht live spielen gesehen. Aber trotzdem, wenn du dann in diesen Clubs bist, verstehst du nochmal einfach nochmal eine Schippe mehr, was diese Typen für einen bedeuten oder für den Club bedeuten, ne? Und dann erfährst du auch mehr, weil du siehst dann natürlich auch Spieler oder ehemalige Spieler, die mit diesen Typen gespielt haben. Nennen wir mal Jacques Schwatt, der hat mit dem gespielt, oder wir hatten Physio, der mit ihm gespielt hat, mit Johan Cruyff jetzt. Und dann fragst du natürlich, ey, und wie war der? Und dann erfährst du halt Dinge, ne? Aus Trainingseinheiten oder so Kleinigkeiten, ne? Aus privatem Umfeld. Dann erfährst du halt so Aussagen von ihm oder dass die dann halt sagen, ja, das, pff, ja, Johan war unglaublich. Also was der konnte, ne, dann hörst du das wirklich nochmal von Spielern, die wirklich dabei waren. Das ist ja dann ja nochmal ganz anders, weißt du? Wie wenn im Fernsehen erzählt wird, ja, Johan Cruyff, Riesen, Fußballer, Beste aller Zeiten, ne? Und wenn du dann aber mal so Dinge hörst, dass er zum Beispiel, jetzt mal ganz, ganz lustige Szene, der Jacques Schwarz und auch der Physio haben erzählt, dass sie als Mannschaft immer den Ball den Waldläufen haben sie ihn immer versteckt, weil er Laufen nie mochte. Aber die Mannschaft hat gesagt, solange er uns die Spiele gewinnt und ne, seine Qualität so hoch ist, ne, dann tun wir ihm auch helfen bei den Dingen und verstecken ihn im Wald. Ne, und da muss er nicht laufen, aber solange er am Wochenende dann für uns die Spiele gewinnt, dann ist alles okay. Und das zeigt auch, wie groß dann einer ist, ne, und wie akzeptiert er auch von Mitspielern ist. Ne.
Hat er, glaube ich, auch geraucht.
Ja, genau.
Zur aktiven
genau,
Seite.
Genau. Ja.
Und Neapel und Maradona ist auch so eine besondere Geschichte, glaube ich.
Ja, oder? Genau. Der Maradona ist ja da, also das ist ja nochmal krasser, weil der einfach in jedem Restaurant hängt oder sein Bild und jeder irgendwie ein Shirt von ihm hat. Ne? Und das ist schon Wahnsinn. Ne? Ich meine, man darf nicht vergessen, Ajax hat mit Johan Cruyff und nachher auch noch Titel gewonnen. Ne? Und man hat Johan ja sogar verziehen, dass er nach Feyenoord gegangen ist, Rotterdam. Da hat er ja noch ein Jahr gespielt. Ne? Bei Maradona ist einfach so, dass er einfach die zwei Titel, die Scudettos, die italienische Meisterschaft, die zwei, die Neapel hat, ja, da war er für verantwortlich. Ja, das werden die Leute ihm nie vergessen. Ne? Und das hat man bis heute halt nicht mehr geschafft. Und deswegen ist er dementsprechend da oben auf dem Podest ganz alleine, ne, bisher. Wenn man überlegt, Dries Mertens hat ja seinen Rekord gebrochen. Trotzdem wird er nie an ihn rankommen, weil er einfach diese zwei Titel geholt hat für diese Stadt. Ne?
Titel gewonnen Ajax, da warst du auch nah dran, Europa League Finale.
Ja, das kann's auch so.
Ich führe es mal weiter. Man kann das ja wiederholen.
Ja. Ich würde sogar noch eine Schippe höher gehen, aber es wäre natürlich auch schön. Auf jeden Fall, es ist mir sehr, sehr wichtig, mit Eintracht international zu spielen. Was dann letztendlich möglich ist, sehen wir dann. Aber ich, ja, so wie du gesagt hast, so schön. Ne? Ich würde es gerne nochmal wiederholen.
Und so auch bei emotionalen Mannschaften, Eintracht Frankfurt, Du hast ja noch nicht mit Zuschauern gespielt.
Ja, das ist
krass, oder?
Ja, ich finde das unglaublich schade, weil jetzt gerade wäre, glaube ich, ein toller Moment. Es ist natürlich immer besser, mit Zuschauern zu spielen. Aber wenn du dann so spielst, dann denkst du dir wirklich immer, boah, was wäre hier los, wenn das jetzt noch mit Zuschauern wäre, ne? Dann hätten wir alle noch mehr Spaß. Vielleicht würden wir noch das ein oder andere Tor auch mehr schießen. Ne? Da bin ich fest von überzeugt.
Wir haben jetzt schon über eine Saison, also wenn man 34 Spiele so als eine Saison nimmt, ohne Zuschauer gespielt. Ja. Irgendwie wird das so Alltag oder da schleicht sich so eine Normalität ein. Ist das so oder? Ich frage es mal positiv, kann man es immer besser ausblenden, dass niemand da ist?
Nee, ich sag ganz ehrlich, es ist nicht schön. Ich bin auch, muss ehrlich sagen, ich glaube, ich bin noch nicht einmal, normalerweise gehe ich immer gerne so vorm Spiel auch noch raus am Platz, auf dem Rasen. Mache ich mittlerweile gar nicht mehr, weil ich mir denke, ja, da ist ja eh keiner, ne? Weil ich gucke mir dann immer noch ein bisschen an. So, und wir sind ja meistens auch schon Fans im Stadion, das ist immer ganz schön zu sehen. Und jetzt auch allein beim Aufwärmen, ne, wenn man da rauskommt oder ja, es ist schon irgendwie so trocken, ne? Aber das Problem ist, man versucht es halt irgendwie auszublenden, weil man doch irgendwie positiv sehen will. Weil man weiß irgendwo auch, dass andere viel schwieriger haben. Da muss man halt so ein bisschen das Mittelding finden. Aber wenn du mich jetzt fragst, ist es natürlich einfach überhaupt nicht schön und es ist dramatisch eigentlich, ne?
Was ich dann trotzdem immer wieder bewundern muss an euch Profis, wie es dann auf dem Platz, die Spiele, die Qualität ist gut, die Emotionalität ist da. Also wie man das komplett dann so ausblenden kann. Ja. So, ich weiß nicht, ob man dann funktioniert oder ob es einfach das ist, was so in einem drin ist, der Fußball. Ja. Was ist das?
Also ich muss sagen, ehrlich, wie gesagt, wenn ich dann auch mal draußen spazieren war oder wenn man mal auch vor dem Lockdown war. Ich finde, klar habe ich jetzt nicht mit Zuschauern gespielt, aber man merkt schon, dass diese ganze Stadt irgendwo Fan von der Eintracht ist. Und selbst wenn man da, wenn ich auch mal meinen Lauf gemacht habe und wenn man dann die Leute, die an einem vorbeilaufen, die dann einen grüßen und wissen, dass du bei der Eintracht spielst, das gibt dir dann auch nochmal so einen Ansporn, ne? Und wenn man auch die Reaktion im Netz sieht und so weiter, ich lese mir jetzt nicht alles durch, aber ne, das gibt dann auch nochmal ein so ein bisschen Feuer und ich glaube, wir wissen auch alle, muss aber dazu sagen, dass die Jungs oder habe ich so auch noch nie erlebt, dass mir Mannschaftskollegen dann Videos schicken von Fangesang oder wenn das Stadion voll ist. Das ist hier passiert und die habe ich mir dann angeguckt und da habe ich mir gedacht, ja, das musst du erleben. Deswegen hoffe ich, dass das bald sich ändert und auch wirklich Riesenkompliment an die Mannschaft, so wie du das schon schön gesagt hast, ne? Dass wir trotzdem weiter diese Spannung hochhalten, diese Emotionalität.
Emotionalität, ja.
Hochhalten, das ist schon bewundernswert. Ja.
Vom Adler zum Bundesadler ist ja nicht so weit. Bestimmt kriegst du die Frage jetzt öfter gestellt, ob du nochmal an die Nationalmannschaftskarriere denkst.
Ganz ehrlich, irgendwie, ich kann es ja nicht leugnen. Es ist, wenn du mich fragst und wenn mich jemand fragt, dann sage ich, es wäre toll, es wäre super. Aber ich bin ganz ehrlich, ich denke da überhaupt momentan gar nicht dran, weil mir macht so viel Spaß, gerade hier zu spielen. Ich hätte keine bessere Wahl treffen können, als hier hinzukommen. Ne? Also ich bin jeden Tag jetzt noch glücklicher und froher darüber, hier hingekommen zu sein. Und ich denke, es gibt nicht viele Clubs und Mannschaften, wo ich momentan so gut Fußball spielen kann wie hier. Deswegen schätze ich das und bin sehr, sehr dankbar dafür jeden Tag im Training, in den Spielen, dass ich hier sein darf. Deswegen, ob es dann kommt letztendlich, wäre toll, wäre echt schön, aber ich freue mich auch einfach hier zu sein. Irgendwie so, weißt du, es ist ganz komisch. Also
man sieht es dir an, man spürt es, man sieht es auf dem Feld. Wir haben eine Rubrik noch in unserem Podcast, die heißt die drei schönsten Eintracht-Momente. Kriegen wir sowas in der kurzen Zeit, in der du hier bist, zusammen oder nehmen wir die drei besten Momente im Fußball, die du hattest, die du uns jetzt sagen könntest?
Auf jeden Fall mein erstes Tor, das war auf jeden Fall super. Ich muss auch echt dazu sagen, dass die... Also sonst wäre ich ja nicht hingekommen. Deswegen muss man sagen, das ist das Beste eigentlich auch mit gewesen. Die Gespräche einfach mit Freddy Bobic und dem Trainer. Die waren einfach super. Die waren gut. Die waren menschlich. Die waren sportlich super. Wir haben gute Gespräche gehabt. Und das war für mich auch mit einfach das Beste bisher. Und dann würde ich das Tor nehmen. Das erste Tor für die Eintracht. Da ist mir auch ein Stein vom Herzen gefallen. Und mit das Beste, was mir hier auch passiert ist, würde ich sagen, ist, wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir Spieler, wir machen es natürlich auch super, auch die Trainer und alle. Aber ich muss auch sagen, das Ganze drumherum hier, sei es angefangen mit Lilly, mit Igor, ich hatte ja auch Corona gehabt und wie sich dann auch alle um mich gekümmert haben, das war schon sehr, sehr schön, obwohl ich noch nicht so lange hier war. Das war irgendwie so trotzdem so ein Gefühl, dass man hier zu Hause ist, wie dann für mich... ja, einfach gesorgt wurde, ne? Und das waren auch tolle Momente dabei. Und im alltäglichen Umgang einfach mit dir, sei es mit Bianca, mit euch allen, das ist schon schön, muss ich sagen.
Das nehmen wir als großes Kompliment. Armin, hat sehr viel Spaß gemacht, wenn ihr bzw. sie den auch hattet beim Zuhören. Abonniert unseren Podcast. Ihr seid dann beim nächsten interessanten Gast sofort mit dabei. Dankeschön.
Danke, dass ich hier sein durfte. Und ja, hat mir ebenfalls sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also fleißig abonnieren.